Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 19. Juli und mein Name ist Maximilian Nowroth.
The Volkswagen brand is driving electrification worldwide with its Accelerate strategy. Cars and our business models will change more than ever before. Mobility as a service, fully autonomous, will be an integral part of our business model in 2030. Reducing our CO2 footprint is our mission.
Welches Gefühl haben Sie, wenn Sie Volkswagen hören? Denken Sie an dreckige Diesel? Oder sehen Sie Autos, die sauber, leise und irgendwann sogar ganz von allein fahren? Als VW-Chef Herbert Diess am Dienstag die neue Konzernstrategie verkündet hat, da wollte er uns alle fühlen lassen, dass der Autohersteller die schmutzige Vergangenheit endgültig hinter sich lässt und mit Vollgas Richtung Zukunft fährt. Elektrisch, vernetzt und autonom. Die New Auto-Strategie von Volkswagen sieht nämlich vor, dass schon in 9 Jahren die Hälfte aller verkauften Fahrzeuge mit Strom statt Sprit fährt. Das wären über 5 Millionen neue E-Autos pro Jahr. Außerdem will Deutschlands größter Industriekonzern 60% seiner Software intern entwickeln. Denn das, was wir heute noch Auto nennen, entwickelt sich ja immer mehr zum Smartphone auf Rädern. Und bei dieser Bewegung will VW vorne dabei sein, statt zum reinen Hardware-Lieferanten degradiert zu werden. Binnen eines Jahrzehnts also soll sich der Fahrzeugbauer zum Technologieanbieter wandeln, der aus dem Auto ein rollendes Geschäftsmodell macht, dabei die Hoheit über die Wertschöpfung behält und damit den amerikanischen Pionier Tesla, naja, vielleicht noch nicht über, aber zumindest mal einholt. Okay, aber wie stehen denn die Chancen bei dieser milliardenschweren Wette auf die Zukunft? Und lohnt es sich jetzt, bei der VW-Aktie einzusteigen, um sich dieses elektrische Gefühl ins Depot zu holen? All das klären wir gleich im großen Interview mit dem Automobilanalysten Arndt Ellinghorst. Spannung garantiert. Zuerst schauen wir aber mal, was die Finanzmärkte heute elektrisiert hat. Dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Frank Wiebe zugeschaltet. Frank, der DAX steht mehr als 2,5% im Minus. Was hat denn den Anlegern zum Start in die Woche derart die Laune vermiest?
Ja, man hat schon den Eindruck, dass die Anleger kalte Füße bekommen haben. Das sieht man auch am Eurostoxx 50. Und es scheint auch, dass es zumindest leicht negativ in den USA anläuft. Ich glaube, der Hauptgrund ist einfach die Sorge, dass es doch wieder schlimmer wird mit der Pandemie, dass die Erholung nicht so gut läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Dazu kommt vielleicht auch einfach der Gedanke, dass die Aktien einfach sehr hoch bewertet sind, sodass es jetzt einfach mal einen Rückschlag gegeben hat. Man kann auch sehen, dass die Anleiherenditen zurückgegangen sind bei 1,25% in den USA. Da waren wir schon mal bei weit über 1,7%. Und auch in die deutsche Bundesanleihe ist bei minus 0,38 auch niedriger, als sie vorher war. Daran kann man sehen, dass die Leute Sicherheit suchen und in Anleihen gehen.
Wenn wir mal auf die Einzelwerte schauen, dann hat da die Versicherung Münchner Rück besonders hohe Kursverluste zu verzeichnen. Merken wir hier also die Auswirkungen der Flutkatastrophe an den Börsen?
Ich denke schon. Also es ist klar, dass es da einen Milliardenschaden geben wird. Man muss dazu sagen, dass meistens die Rückversicherer nach solchen hohen Schäden in der Regel sind, gute Konditionen durchzusetzen, sodass sich also, ich sag mal, mittel- bis langfristig die Gewinnlage jetzt gar nicht unbedingt verschlechtern muss. Aber zunächst ist das natürlich eine negative Reaktion. Dann gibt es noch andere Beispiele. RWE könnte darunter leiden, dass da Wasser wohl irgendwo in Braunkohleabbau reingelaufen ist, sodass möglicherweise dieses große Kraftwerk Weißweiler beeinträchtigt ist. Und die anderen Sachen sind, glaube ich, mehr Corona-bedingt. Also so Werte wie Airbus, MTU, Amadeus, dieses Buchungssystem, alles, was mit Luftfahrt zu tun hat, das leidet irgendwie darunter, dass man fürchtet, dass es doch wieder Einschränkungen gibt bei der Fliegerei und beim Urlaub.
Und eine Nachricht gab es ja noch am Wochenende, die sicherlich heute auch diskutiert wurde. Und zwar hat die Ölallianz OPEC Plus sich auf eine höhere Fördermenge geeinigt. Welche Folgen waren denn da heute sichtbar?
Naja, das sieht man schon, dass der Ölpreis etwas zurückgegangen ist. Das ist grundsätzlich natürlich für manche Industrien, ist es eine Kostenerleichterung, ist es eine positive Nachricht für die Autofahrer auch.
Ja, dann hoffe ich, dass wir das auch bald an den Zapfsäulen sehen werden. Frank, vielen Dank für diesen Überblick.
Ja, immer gerne.
Bevor wir gleich ins große Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Wir sind gleich wieder da.
Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich Ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt 4 Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com/anlegen.
€73 Milliarden. Diese unfassbar hohe Summe steckt Volkswagen allein in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und in Software, die Autos eines Tages von allein lenken soll. Am Steuer dieser Strategie sitzt Herbert Diess, dessen Vertrag als VW-Chef gerade um einige Jahre verlängert wurde und dessen Macht bei der größten Transformation in der Geschichte des Konzerns damit gesichert ist. Wo er mit Volkswagen auf dem Weg Richtung Zukunft aktuell steht, wie das Unternehmen mit E-Autos sogar noch mehr Geld verdienen will als heute und welches Potenzial die Aktie hat, darüber spreche ich nun mit Arndt Ellinghorst, Managing Director beim Londoner Finanzdienstleister Sanford Bernstein und seit 20 Jahren Experte für Autoaktien. Hallo, Herr Ellinghorst.
Hallo, ich grüße Sie.
Wie bewerten Sie denn die neue Strategie von Volkswagen?
Ja, ich würde es generell sehr positiv bewerten, weil Volkswagen wirklich die Zukunft gestaltet, sehr, sehr progressiv unterwegs ist, sowohl was Elektromobilität angeht, aber auch und insbesondere die Softwarefähigkeit des Unternehmens. Insofern, ich glaube, das war ein guter Aufschlag.
Glauben Sie, dass es VW mit diesem Aufschlag schaffen wird, Tesla zeitnah zu überholen?
Ach ja, ich meine, es ist ja nicht nur Tesla, mit dem man draußen im Wettbewerb steht. Ich glaube, dass Volkswagen Tesla definitiv in puncto Elektroabsatz überholen wird. Ob man Tesla dann auch überholen wird in der Softwarefähigkeit der Fahrzeuge im Bereich autonomes Fahren und so weiter, das wage ich erst noch mal zu bezweifeln. Aber was den Absatz von Elektrofahrzeugen angeht, da wird Volkswagen entweder dieses oder nächstes Jahr Tesla wohl überholen.
VW setzt ja voll darauf, dass Kunden elektrisch und autonom fahren und auch fahren wollen. Aber entscheidend ist ja auch, dass die Menschen da draußen sich das leisten können. Aktuell ist es ja so, dass der Kaufpreis eines E-Autos im Schnitt bis zu 50% über der Verbrennerkonkurrenz liegt. Also wie realistisch ist da überhaupt dieser Wandel?
Ja, ich glaube, das ist bei neuen Technologien generell so, dass es einfach Zeit braucht, zu industrialisieren. Und bei der Batterietechnologie ist das insbesondere so, weil natürlich auch viele der Rohstoffe, die in die Batterie reingehen, noch relativ knapp sind. Ich glaube, es wird noch ungefähr wahrscheinlich 5 bis 7 Jahre dauern, bis man dann wirklich wettbewerbsfähig, auch bei Kompaktfahrzeugen in der Größenordnung 20.000, 25.000 Euro Verkaufspreis liegen. Aber der Weg dorthin ist relativ klar.
Dann schauen wir doch mal, welchen Weg bisher VW schon zurückgelegt hat, denn die investieren ja schon seit Jahren Milliarden in Elektromobilität und haben mehrere Modelle schon auf den Markt gebracht. Wie kommen denn die bisher bei den Kundinnen und Kunden an?
Ja, man kann bisher sagen, dass die hochpreisigen Elektrofahrzeuge, also ob das die Audi e-tron sind oder insbesondere auch der Porsche Taycan, die sind extrem erfolgreich, weil es sogenannte Early Adopter gibt, also Leute, die viel Geld haben, die Fahrzeuge auch zu Hause laden können über Nacht. Das sind Leute, die wirklich begeistert mit Elektrofahrzeugen unterwegs sind und auch bereit sind, dafür sehr, sehr viel Geld auszugeben. Im Bereich Massentauglichkeit tut man sich im Moment auch etwas schwer. Aber ich glaube, dass der Konsument zunehmend auch bereit ist, kleinere Elektrofahrzeuge zu nutzen. Und insofern braucht es da noch etwas Zeit. Bisher ist es eher so wirklich, dass im Premium-Bereich der Absatz sehr, sehr gut läuft.
Mhm. Sie sind ja aktuell mit Ihrer Familie im Urlaub. Sind Sie da eigentlich mit einem Verbrenner oder mit einem E-Auto unterwegs?
Tja, ich bin nur mal von London bis nach Biarritz gefahren. Und das haben wir mit unserem klassischen Diesel gemacht. Und okay, Der hat auch gut funktioniert.
Also meine Frage zielt darauf ab, dass ja schon Menschen, die dann mal auch eines Tages in Urlaub fahren möchten, mit dem E-Auto sich fragen, okay, wie schnell kann ich das Ding denn eigentlich laden, um jetzt nicht permanent ewig lange Pausen machen zu müssen? Wie sehen Sie das bei Volkswagen? Sind die aktuellen Modelle wettbewerbsfähig mit Blick auf die Schnellladefähigkeit?
Ich glaube, man kann die Fahrzeuge heutzutage relativ schnell laden. Man kommt innerhalb von 30 Minuten bei einem Schnelllader fast auf 80% der Batterieleistung wieder. Das wird im Zweifel noch nicht reichen, um alle Leute zu überzeugen, damit bis nach Biarritz zu fahren. Aber im normalen Alltagsverbrauch und Gebrauch, und das sind etwa 98% der gefahrenen Kilometer, bewegen wir uns doch in einem Radius von 60 bis 80 Kilometer. Und dafür ist Elektromobilität wirklich mehr als ausreichend.
Herbert Diess hat in seiner Strategie klargemacht, dass die Schwerpunktmärkte für Volkswagen in Europa, aber auch eben in den USA und in China liegen. Können Sie uns vielleicht da mal einen Überblick geben, wie sich das Geschäft entwickelt in den verschiedenen Regionen?
Ja, in Europa läuft es gut an. Ist auch verständlich, weil das natürlich der Heimatmarkt ist für VW und das Vertrauen in die Marke ist sehr, sehr hoch und die Dichte der Marke ist auch sehr hoch, wenn man sich überlegt, wie viele Händler es einfach gibt. Insofern läuft Europa gut an. China tut man sich schwer. In China ist der Wettbewerb auch sehr, 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 sehr hoch und der chinesische Konsument ist extrem anspruchsvoll, was die Connectivity der Fahrzeuge angeht, also wirklich die Softwareleistung der Fahrzeuge. Da muss VW noch aufholen. Und in den USA hat man eigentlich bisher fast noch keine Fahrzeuge wirklich gelauncht im Elektrobereich. Dort ist der Taycan ist erfolgreich, die Audi e-trons sind erfolgreich. Aber was das Massenprodukt angeht, ist es bisher noch nicht in den USA in der Breite angekommen.
Genau, in den USA hat ja eben VW noch keinen besonders hohen Marktanteil. Da hat Herbert Diess in der Präsentation gesagt, dass er sich gefreut hat über die neue Green Strategy von Joe Biden, dem neuen US-Präsidenten. Glauben Sie denn, dass er wirklich dadurch einen Schub bekommen wird?
Ja, er wird einen Schub bekommen. Aber das wird sich nach meiner Einschätzung noch überwiegend an den Küsten abspielen. Also bis man Elektromobilität in der Breite in den USA etabliert hat, das wird noch sehr lange dauern. Insofern gehen wir davon aus, dass Europa wirklich der größte Markt wird, auf Sicht 5 bis 10 Jahre, gefolgt von China. China kann vielleicht sogar noch größer werden in absoluten Zahlen, aber die USA werden hinterherhinken, trotz der neuen Strategie aus Washington.
Ja, und eine sehr wichtige Frage, wenn man auf die Strategie schaut, ist ja auch, ob das Ganze profitabel sein kann und eben auch so profitabel wie das Geschäft mit Verbrennern. Es ist ja so, Herr Ellinghorst, dass viele Hersteller beklagen, dass Elektroautos wegen der Batterie in der Herstellung so teuer sind, dass sie trotz der hohen Preise gar keine Gewinne abwerfen. Und selbst Tesla ist ja im Kerngeschäft kaum profitabel. Jetzt hat VW-Chef Herbert Diess sogar angekündigt, mit der neuen Technologie die Rendite in den kommenden Jahren sogar noch steigern zu wollen. Wie soll das denn gehen?
Ja, man muss die Batterietechnologie wirklich skalieren und über die breite Masse ausrollen. Ja, wenn man nur ein paar 10.000 oder selbst 100.000 Batterieautos verkauft, dann ist das alles sehr, sehr schwierig, weil die Batterie eben noch sehr, sehr teuer ist. Also zwei Dinge müssen passieren. Auf der einen Seite muss der Fahrzeugbau und die Plattformen müssen vereinheitlicht werden, dass man wirklich hohe Volumen in den Fabriken fahren kann. Und gleichzeitig muss die Wertschöpfungskette der Batterie, angefangen in den Minen, wo die Rohstoffe abgebaut werden, bis hin zur Zellproduktion, auch deutlich industrialisiert werden. Und das muss Europa auch vor Ort machen.
Ja, und VW schätzt ja nach eigenen Angaben, dass sich schon in 2 bis 3 Jahren die Margen dieser beiden verschiedenen Technologien in etwa angeglichen haben sollen. Halten Sie das für realistisch?
Nein, das halte ich nicht für realistisch, zumindest nicht in der breiten Masse. Ich glaube, das dauert noch länger. Wenn man den Produktmix sich anguckt und dann Audi mit reinrechnet, Porsche mit reinrechnet, dann kann das klappen. Aber im Massengeschäft ist das illusorisch, innerhalb der nächsten, 5 Jahre auf ähnliche Renditen zu kommen wie beim Verbrenner.
Ein weiteres Versprechen, was ich aus Kundensicht sehr interessant fand von Herbert Diess, war, dass mit Elektroautos das Autofahren an sich im ganzen Verlauf des Besitzes eines Autos günstiger werden könnte als bei Verbrennern. Was sagen Sie dazu?
Ja, das kommt natürlich darauf an, wann man die Fahrzeuge lädt. Wenn man den Strom nachts zum Beispiel abruft, wo der Strom verfügbar ist und auch günstig ist, dann ist man natürlich viel, viel günstiger unterwegs während der Lebensphase des Fahrzeugs, trotz höherer Anschaffungskosten. Es gibt dann, je nach gefahrenen Kilometern und Stromkosten, gibt es dann irgendwann Break-Even zwischen dem Verbrenner und den Kosten des Elektrofahrzeugs.
Mhm. Gut, wir haben jetzt die Strategie in Bezug auf E-Mobilität ziemlich detailliert besprochen, mal unterm Strich. Was sind denn aus Ihrer Sicht da die größten Risiken oder Herausforderungen, die VW zu bewältigen hat?
Ja, ich glaube, den Elektroantrieb beherrscht das Unternehmen. Ja, das ist eine klassische Ingenieursleistung. Da mache ich mir keine Sorgen. Die größte Herausforderung für den Konzern und für die gesamte Industrie ist mit Sicherheit die Softwarekompetenz und die Fähigkeit, ein Produkt anzubieten, was zunehmend autonom unterwegs ist, was dem Konsumenten ermöglicht, ja, all seine Tools, die wir heute benutzen, mit ins Fahrzeug zu leben, das Fahrzeug wirklich als Erlebnisraum viel, viel stärker zu nutzen. Und diese Softwarekompetenz haben wir natürlich in Deutschland noch nicht. Volkswagen baut da gerade eine große Gesellschaft, die Cariad, auf, ist da, glaube ich, auf gutem Weg. Aber das ist, glaube ich, die größte kulturelle und auch vom Know-how die größte Herausforderung fürs Unternehmen.
Was würden Sie denn sagen, wo steht VW bei diesem Wandel vom Autohersteller hin zum Technologiekonzern?
Ja, ich meine, Volkswagen hat eine gute Strategie eingeschlagen, aber es ist natürlich ein Unternehmen mit mehr als 650.000 Mitarbeitern. Volkswagen hat diese Cariad, diese Softwaregesellschaft aufgesetzt, in der perspektivisch rund 10.000 Leute, Software-Engineers, arbeiten sollen aus allen Marken und natürlich auch von außen ins Unternehmen reingebracht werden. Aber das ist natürlich ein Riesenkulturwandel und das ist mit Sicherheit mit Abstand die größte Herausforderung, das Unternehmen auf Software umzustellen von einem Hardware-Unternehmen.
Konkret will Volkswagen ja ein einheitliches und natürlich auch skalierbares Betriebssystem entwickeln für die Fahrzeuge aller Konzernmarken. Das wäre dann sozusagen eine Konkurrenz zu Google. Glauben Sie, das werden die schaffen?
Das wird Volkswagen schaffen. Ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, weil Betriebssystem ist es relativ egal, ob es in einem Porsche arbeitet, in einem Audi oder in einem VW. Da kann man dann unterschiedliche Codes einfach freischalten oder auch nicht. Und es ist zwingend notwendig, dass sich die Autoindustrie dorthin entwickelt, weil in Zukunft werden sich die Fahrzeuge eben dadurch unterscheiden, welche Softwarefähigkeiten das Produkt hat, wie autonom die Fahrzeuge fahren können. Und wenn man da als deutsche Autoindustrie nicht ganz vorne mitspielt, hat man keine Chance im Wettbewerb.
Und schauen wir da mal aufs Geschäftsmodell mit Software. Also wie genau will ein Autohersteller dann Geld verdienen mit Hilfe von Software?
Ja, also müsste ich das so vorstellen, dass das Auto eine sehr hohe Compute-Leistung hat, dass man als Konsument bestimmte Packages dazu kaufen kann, dass man bestimmte Updates des Fahrzeugs sich dazu kaufen kann, dass man bestimmte zum Beispiel autonome Fähigkeiten dazu kaufen kann, wie man sie denn braucht. Sie müssen auch nicht immer freigeschaltet werden, aber doch vielleicht, wenn man in den Urlaub fährt nach Biarritz, möchte man zunehmend autonom auf der französischen Autobahn fahren. Ja. Das braucht man vielleicht nicht, wenn man in Köln in der Stadt unterwegs ist oder in London. Und in diesen Geschäftsmodellen steckt wirklich sehr, sehr viel Ertragspotenzial.
Was glauben Sie denn, wann autonomes Fahren massentauglich wird? Also wann Sie den ersten Familienurlaub starten können, wo Sie autonom unterwegs sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist die Frage und wann? Also ich glaube, das Wo, wir werden uns da sehr, sehr lange auf Autobahnen bewegen, wo man dann, wir nennen das Level 3 autonom fahren kann. Das ist ein sehr definiertes Umfeld und das können Fahrzeuge heute schon leisten. Bis wir dann wirklich in der Breite komplett autonom unterwegs sind. Ich persönlich glaube, das ist ein Problem, was fast nicht zu lösen ist.
Lassen Sie uns mal so ein bisschen auf den Aktienkurs schauen, Herr Ellinghorst. Sie sind ja sehr zuversichtlich, was die Strategie betrifft. Wenn ich mir den Kurs anschaue, ist der allerdings in den Tagen nach der Bekanntgabe gefallen. Sind die Anleger enttäuscht von den Plänen oder wie erklären Sie sich das?
Ach, sehen Sie, dass die Autoaktien insgesamt hatten einen unglaublich starken Run. Es ist eine zyklische Industrie im Zusammenhang mit der Erholung aus der Covid-Krise, aus der Pandemie heraus, sind die Aktien sehr, sehr stark gelaufen, auch Volkswagen. Im Moment gibt es da eine leichte Verschnaufpause. Das hat jetzt, glaube ich, mit der Strategie erstmal nicht so viel zu tun. Aber eins ist klar, Volkswagen hat jetzt schon sehr viel zur Strategie gesagt. Und das Unternehmen muss jetzt wirklich liefern. Die Investoren erwarten, dass Elektrofahrzeuge jetzt wirklich in der Masse ausgerollt werden in Europa und gerade auch in China und auch von den Konsumenten wirklich positiv angenommen werden. Da gibt es im Moment ein paar Fragezeichen. Ich habe da jetzt nicht zu große Befürchtungen, aber die Leute wollen jetzt eben auch diese Elektrofahrzeuge wirklich auf der Straße sehen.
Dieser Run, den Sie angesprochen haben, der ist ja wirklich beeindruckend. Also allein die VW-Aktie hat seit Beginn des Jahres rund 40% zugelegt. Lohnt es sich denn Ihrer Meinung nach trotzdem noch jetzt einzusteigen? Also gibt es da noch Perspektive nach oben?
Ja, also wir haben ein Kursziel von knapp 240. Da ist noch Luft nach oben. Jetzt erstmal im ersten Schritt, wenn das Unternehmen dann wirklich erfolgreich zeigen kann, dass die Cashflows weiter sehr stark sind, dass gleichzeitig Elektrofahrzeuge in Masse verkauft werden. Ich glaube, dann wird es auch mehr Vertrauen geben vom Kapitalmarkt und dann kann die Bewertung auch weiter hochlaufen. So, ich bin generell sehr positiv, was die deutsche Autoindustrie angeht und auch die Aktien, die sind für mich alle unterbewertet und insofern kann man sich dann streiten, ob es eine Daimler ist, eine Volkswagen oder eine BMW, aber ich glaube, die Unternehmen leisten im Moment gerade sehr, sehr viel und sind strukturell unterbewertet.
Ja, aber ich sehe es so, trotz allem Fokus auf E-Mobilität, Software und autonomem Fahren liegt ja der Börsenwert von VW immer noch gerade mal bei einem Viertel von Tesla. Was meinen Sie, warum wird denn Volkswagen eigentlich nach wie vor so unterschiedlich bewertet?
Ja gut, Tesla wird natürlich als Tech-Company bewertet und in Tesla steckt
natürlich
auch...
Aber da will ja VW hin, ne?
Genau, da will VW hin, aber diesen Kulturwandel aus Wolfsburg zu organisieren, ich glaube, da haben Investoren natürlich berechtigt ihre Zweifel. Tesla ist da auch viel schneller unterwegs. Das Produkt ist auch in vielen Bereichen wirklich sehr, sehr, sehr kompetitiv. Und so ist halt der Kapitalmarkt. Ja, da wird sehr, sehr viel Hoffnung in die Tesla rein projiziert. Auch nicht nur, was das Autogeschäft angeht. Die Leute haben alle möglichen Fantasien, was Elon Musk sonst noch alles anstellen kann. Und da steckt eben sehr, sehr viel Elon Musk und sein Innovationsgeist in der Aktie drin. Fundamental kann man das sehr, sehr schwer wirklich nachvollziehen.
Wie groß ist denn eigentlich das politische Risiko bei der Perspektive für die VW-Aktie? Also ich meine, müssen die Anlegerinnen und Anleger auch sozusagen darauf vertrauen, dass zum Beispiel die Klimaziele der EU, die ja in der vergangenen Woche sehr konkret vorgetragen wurden, dass die auch so schnell, so konkret kommen?
Ja gut, jetzt haben wir erstmal Planungssicherheit, was die Rahmenbedingungen angeht. Die Regulierung spielt natürlich eine enorm große Rolle und sie ist auch unterschiedlich in Europa, China und in den USA. Das heißt, diese global agierenden Unternehmen sind da wirklich sehr, sehr abhängig von der jeweiligen Regulierung. Aber gut, Volkswagen setzt ja voll auf Elektromobilität und das passt ja auch zu dem, was in der EU gerade beschlossen wurde. Insofern glaube ich, kommt da jetzt erstmal Ruhe rein. Ich glaube, dass diese Unternehmen zunehmend die Lösung werden, ja, oder zu einer Lösung werden, was Klimapolitik angeht. Und ich glaube, dass der Markt und Investoren da zunehmend auch Vertrauen fassen werden.
Herr Ellinghorst, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einschätzungen und auch, dass Sie extra im Urlaub sich Zeit genommen haben. Dankeschön, viele Grüße nach Biarritz und einen schönen Urlaub.
Einen schönen Sommer. Tschüss.
Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Florian Högerle. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Wie bewerten Sie denn die neue Strategie von Volkswagen? Investieren Sie in das Unternehmen oder finden Sie vielleicht die Zukunftspläne zu abgefahren? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Fahrt in den Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.
Zukunft ist, was wir daraus machen. Davon bin ich, Andrea Wasmuth, Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group, überzeugt. Und deswegen haben wir PULS, das exklusive Wirtschaftsnetzwerk der Handelsblatt Media Group, gegründet. Mit PULS wollen wir einflussreiche weibliche Köpfe vernetzen, um sich branchenübergreifend zu relevanten Wirtschafts- und Karrierethemen auszutauschen. Ich bin mir total sicher, durch einen offenen und vertrauensvollen Austausch schaffen wir es, den vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit noch besser zu begegnen und die Zukunft gemeinsam positiv zu gestalten. Informieren Sie sich jetzt und werden auch Sie ein Teil davon. Ich freue mich schon sehr auf Ihre Bewerbung für diesen ausgewählten Kreis unter pulse.handelsblattgroup.com.